die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid bei dieser letzten Folge vor der Sommerpause. Ich habe heute was ganz Besonderes für euch, aber davor möchte ich, wie immer, meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Angelika, Veronika, Manuela, Oliver, Sarah, Victoria, Minerva, Verena, Markus und Brigitte. Vielen lieben Dank euch, denn nur dank euch, dank aller Steady-SupporterInnen, ist es mir überhaupt möglich, diesen Podcast zu machen. Große Töchter gibt es ja seit 2018, also mittlerweile schon seit 7 Jahren. Das ist eine richtig lange Zeit für einen Podcast. Und in all der Zeit war Große Töchter hauptsächlich Community finanziert. Das bedeutet, man kann den Podcast jederzeit gratis hören und gratis abonnieren. Aber man kann auch freiwillig für den Podcast bezahlen. Und so ist es mir auch möglich, ihn weiterzumachen. Das geht auf Apple Podcasts und auf steadyhq.com/Große Töchter Podcast. Und wenn ihr Große Töchter auch supporten wollt, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das Gespräch, das ihr in Folge hören werdet, ist entstanden im Rahmen der Missing Link Podcast Nacht am 13. Juni im Erbersaal in Wien. Und ich hatte niemand Geringeren als Frauenministerin Eva Maria Holzleitner zu Gast. Ich habe mit ihr über ihre Vorstellung von Feminismus gesprochen, darüber, welche feministischen Themen sie besonders drängend und dringend findet, auch in ihrer Arbeit als Frauenministerin. Wir haben über Gewaltschutz gesprochen, über ökonomische Diskriminierung, über das nordische Modell und darüber, was sie jungen Frauen rät, die in die Politik gehen möchten. Viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter, sage ich an dieser Stelle in aller Regel. Herzlich willkommen bei der Podcast-Nacht. Es freut mich sehr, dass ich Sie mit Große Töchter öffnen darf und es freut mich noch viel mehr, dass niemand Geringeres als die Frauenministerin Eva Maria Holzleitner heute zu Gast ist. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich auch sehr, dass ich heute hier dabei sein darf beim großartigen Podcast Große Töchter.
Danke dir. Die lieben KollegInnen von ganz offen gesagt, die heute den letzten Slot, also das große Highlight darstellen werden heute, die beginnen ihre Folgen immer mit 2 Transparenzfragen an ihre Gäste. Die erste Frage ist immer, bist du oder warst du aktiv bei einer politischen Partei? Das brauchen wir bei dir, glaube ich, also das wissen wir alle, du bist in der SPÖ.
Obviously.
Das ist kein Geheimnis. Die zweite Frage ist, woher kennen wir uns, warum sind wir per Du oder per Sie? Und wir sind uns schon öfter über den Weg gelaufen bei bestimmten feministischen Anlässen und kennen uns auch von Social Media und haben immer Du zueinander gesagt und haben jetzt auch entschieden, dass wir das im Podcast auch so machen. Und ich beginne meine Folgen immer mit der Frage, wer bist du und was machst du? Und die gebe ich auch an dich weiter.
Also ich bin Eva Maria Holzleitner, darf, und das steigt mir immer die Gänsehaut auf, wenn ich das überhaupt sagen darf. Ich bin Frauenministerin in unserer Republik, also Bundesministerin für Frauenwissenschaft und Forschung. Und es ist eine unglaublich große Ehre für die Frauen in unserem Land, aber auch darüber hinaus aktiv sein zu dürfen in dieser Rolle. Und es freut mich wirklich sehr, dass wir heute dieses Gespräch haben.
Wie war denn dein Weg zur Frauenministerin?
Ich bin schon ganz lange frauenpolitisch aktiv, also einerseits bei uns, bei den SPÖ-Frauen, wo ich seit 2021 Vorsitzende sein darf, bin Gabriele Heinisch-Hossek nachgefolgt, die ja beim ersten Große-Töchter-Podcast bei der ersten Folge auch dabei war.
Das stimmt, über Jana Dunal damals.
Ja, genau, genau. Und bin davor auch schon sehr lange eigentlich auch frauenpolitisch aktiv gewesen in unseren Jugendorganisationen, in meinem Fall in der jungen Generation, aber vor allem habe ich auch meinen Lebensweg durchaus auch geprägt. Also einerseits, weil man in der Schule mitbekommt, dass es immer noch viel Diskriminierung auch aufgrund des Geschlechts gibt. Man merkt es bei Studienkolleginnen, bei Studienkollegen, wenn man sich umhört, was einfach die Unterschiede auch sind zwischen Männern und Frauen entlang ihres Lebenswegs. Und das hat mich auf jeden Fall zur Feministin gemacht, weil klar war, da gibt es noch ganz, ganz viel Aufholbedarf und ganz viel, wo man einfach auch für mehr Chancengerechtigkeit sorgen muss.
Mhm. War das eigentlich ein Lebenswunsch von dir, Frauenministerin zu werden?
Ehrlicherweise habe ich mir sowas nie erträumen getraut. Ich habe auch schon nie geglaubt, Nationalratsabgeordnete sein zu dürfen. Also für mich ist Demokratie sowas unglaublich Wertvolles und sowas wirklich auch nicht nur Beschützenswertes, sondern etwas, wofür es sich auch zu kämpfen und sich einzusetzen lohnt. Und in meiner Lebensrealität wäre ich irgendwann einmal vielleicht in den Welser Gemeinderat gekommen, aber überhaupt Teil des österreichischen Parlaments sein zu dürfen und wie gesagt jetzt Teil der Bundesregierung, das ist, habe ich mir so nie vorgestellt oder auch erträumen getraut. Ein kleiner Scherz, den ich vielleicht gemacht habe in jungen Jahren. Viele in meiner Jugend haben gesagt, na, nach dem 18. Lebensjahr ist irgendwie der 21er das Coole, weil dann darf man international in den USA Alkohol trinken. Ich habe immer gesagt, eigentlich der nächste Step ist 35, weil da erreicht man auch das Wahlalter, dass man für den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin kandidieren darf. Ist jetzt kein Lebensziel, aber es war halt immer so im politischen Kontext ein Gag oder halt irgendwie eine spannende Zahl, dass sie da das passive Wahlalter einfach unterscheidet zu anderen Wahlen.
Aber das hast du ja noch gar nicht erreicht, das passive Wahlalter für die
Bundespräsidentin.
Da müssen wir noch 3 Jahre warten, bis du antreten kannst.
Wie gesagt, ich hab auf jeden Fall nicht vor. Eigentlich wollte ich Erwachsenenvertreterin werden.
Ah ja, okay. Ja. Du bezeichnest dich ja stolz und gerne als Feministin, das hast du gerade vorhin auch gesagt. Jetzt könnte man behaupten, als Feministin und Frauenpolitikerin ist man in der Rolle der Frauenministerin in Österreich eigentlich signifikant überqualifiziert, weil bis jetzt die Frauenministerinnen haben sich selten als Feministinnen bezeichnet. Aber was meinst du eigentlich, wenn du dich als Feministin bezeichnest? Also was bedeutet das für dich und was bedeutet das auch in deiner Arbeit für dich?
Für mich ist Feminismus, und Johanna Donal hat den Feminismus ja auch wirklich sehr maßgeblich in unserem Land geprägt. Und ich denke da immer sehr stark an ihr Zitat, Feminismus heißt eine menschliche Zukunft. Und ich glaube, gerade das ist eigentlich diese extrem wichtige und gute Richtschnur. Nämlich, dass man gleiche Chancen haben möchte, sozusagen auch für Frauen, insbesondere in der Arbeitswelt, wo wir einfach sehen, dass es, wir kommen sicher vielleicht auch später noch auf Gender Pay Gap, Pension Gap etc., alle diese Dinge zu sprechen, aber dass man eben auch zum Beispiel für Männer andere Männlichkeitsbilder schafft. Caring Masculinity ist etwas, was sehr stark diskutiert worden ist, auch rund um den Vatertag, wo es auch diese Aktion gegeben hat, dass man quasi männliche Statuen mit Wickeltüchern und Babys ausstattet. Auch diese anderen Männlichkeitsbilder und Männer auch zu sagen, in einer Familie ist es wichtig und wertvoll, wenn auch sie Karenzzeiten übernehmen, wenn auch sie sich um Hausarbeit kümmern. Wenn man sich den Mental Load aufteilt, dann ist es für alle einfach ein Stückchen einfacher und auch ihnen wird dieser Druck genommen vom klassischen Male Breadwinner Model, also dass sie ja das ganze Geld heimbringen müssen. Das ist eine menschliche Zukunft, die stelle ich mir eigentlich nicht nur gleichberechtigt, sondern auch wesentlich positiver vor. Mhm.
Du hast jetzt einige Sachen angesprochen, die ich heute auch noch, die wir noch besprechen werden natürlich, aber ich würde gern noch zu einem anderen Thema jetzt kommen. Österreich befindet sich ja gerade gelinde gesagt in einer etwas schwierigen Budgetsituation und auch schon davor war es so, dass Frauen in vielfältiger Weise von ökonomischer Diskriminierung betroffen sind. Du hast schon den Gender Pay Gap angesprochen, den Pensionsgap, den Vermögensgap gibt es auch noch. Es gibt gar einen Erbgap in Österreich, Männer erben mehr als Frauen. Also insgesamt haben Frauen einfach viel weniger Geld und viel weniger Kapital als Männer und deshalb, sie sind auch öfter von Armut betroffen, deshalb trifft sie eine sich verschlechternde wirtschaftliche Situation auch oft viel härter, auch eine steigende Inflation trifft sie viel härter. Wie kann man denn dafür sorgen, dass diese schwierige Situation nicht sozusagen hauptsächlich auf dem Rücken von Frauen lastet?
Also es gibt unterschiedliche Ansätze und einerseits war es uns ganz wichtig, dass wir trotz des großen Konsolidierungsbedarfs das Frauenbudget nicht kürzen. Es gibt 2026 sogar eine kleine Erhöhung. Ich glaube, das ist notwendig. Ja, das ist auch in den letzten Jahren gelungen. Etwas, weil im Publikum, es ist ja eine Live-Podcast-Aufnahme, auch einen Kollegen, einen ehemaligen Kollegen von den Grünen sehe, das möchte ja durchaus sagen, in den letzten Jahren, ja, ist das Frauenbudget gestiegen und das, glaube ich, war auch wichtig und gut, weil wir gerade auch im nicht nur individuellen Frauenbereich sehen, sondern auch im institutionellen, dass Fraueneinrichtungen immer sehr oft unterbudgetiert waren und einfach sehr oft damit zu kämpfen haben, wie sie sich ausgeht, auch dass man zum Beispiel die Leistungen in einer Beratungsstelle auch wirklich tatsächlich aufrechterhält bei knappen Budgets. Deswegen war für uns klar, hier darf es keine Einsparungen geben, sondern da muss man auf jeden Fall das absichern, was in den letzten Jahren durchaus gelungen ist. Auf der anderen Seite gibt es einige Maßnahmen, wo wir auch Abhilfe schaffen wollen. Der Unterhaltsgarantiefonds kann hier, glaube ich, wirklich ein sehr wichtiger Punkt sein, weil natürlich insbesondere Alleinerzieherinnen doppelt und dreifach oftmals von insbesondere ökonomischen Engpässen betroffen sind. Wir haben in den letzten Jahren, wie die Inflation so gestiegen ist, sehr oft davon gesprochen, dass die Einmalzahlung nicht mehr leistbar ist. Da wurde die Waschmaschine irgendwie als Bild gezeichnet. Aber auch eine Spirale kostet 500 Euro auf einen Schlag und das ist alle paar Jahre zu leisten. Oftmals zahlen das Frauen eben alleine im Bereich der Verhütung und hier werden wir auch die Steuer streichen auf Menstruationsprodukte und Verhütungsmittel. Ich glaube, das ist auch wichtig. Aber ganz allgemein gesehen, und hier haben wir grundsätzlich eine gute Grundlage in Österreich, ist das Gender Budgeting hier ein wesentlicher Schlüssel, dass bei allen Konsolidierungsmaßnahmen, aber auch bei Ausgaben, man tatsächlich schaut, wie wirkt sich das auf Geschlechtergerechtigkeit aus. Steht in Österreich grundsätzlich im Verfassungsrang schon seit vielen, vielen Jahren, aber in der Umsetzung sind wir noch nicht perfekt. Gibt auch noch Adaptierungsmöglichkeiten, dass man sich eben auch vor allem vorab Auswirkungen anschaut in einem sogenannten Gender Budget Statement. Das ist jetzt ein bisschen technisch, aber ich glaube, dass wir da gerade beim Doppelbudget ist es uns noch nicht gelungen, aber gerade bei den Budgets darüber hinaus darauf schauen müssen, dass wir auch bei diesem Gender-Budgeting einfach nur besser werden und das besser anwenden, damit wir wirklich auch vorab schon prüfen können, wie wirkt sich eben eine Ausgabe oder eine Einnahme auch aus.
Nun gab es aber trotzdem zwei Maßnahmen, die auch argumentiert wurden mit Budgetkonsolidierung, die eher Frauen treffen. Das eine war das Ende der Bildungskarenz, das ja oft von Frauen genutzt wird, um das sozusagen an die oft zu kurze Elternkarenzzeit anzuhängen. Und das zweite war das Ende des Familiennachzugs. Wie kann man das aus einer feministischen Perspektive argumentieren? Stehst du hinter den Maßnahmen? Wie würdest du das beurteilen?
Also grundsätzlich ist es so, dass ich Teil der Bundesregierung bin und deswegen schon natürlich auch mit zu dem bekenne, was wir als Bundesregierung ausgemacht haben, was wir gemeinsam auf den Weg bringen. Die zwei angesprochenen Maßnahmen bei der Bildungskarenz, zum Beispiel, was uns auch aus sozialdemokratischer Perspektive wichtig, es hat ja bei Verhandlungen davor die Option gegeben, dass die Bildungskarenz einfach ersatzlos gestrichen wird. Da wird gerade auch im Arbeitsministerium mit wirklich auch starkem Tatendrang daran gearbeitet, dass es eben auch ein Nachfolgemodell geben soll. Weil was wir bei der Bildungskarenz in der Vergangenheit gesehen haben, ist, dass sie vor allem geringer qualifizierte Personen oftmals eben diese Bildungskarenz nicht leisten haben können oder sie nicht genutzt haben und hier bei einem Nachfolgemodell besser darauf zu schauen, dass es wirklich auch quer durch die Bank gut nutzbar ist, das Instrument zur Weiterbildung, das ist so ein wichtiges Ziel, aber ja, und natürlich habe ich auch Zuschriften bekommen von insbesondere Frauen, die gesagt haben, ja, nach der Elternkarenz habe ich die Bildungskarenz gemacht, das geht jetzt dann nicht mehr, warum? Und wie gesagt, ich kann da einfach nur darauf verweisen, dass wir gesagt haben, es braucht ganz dringend ein Nachfolgemodell. Und grundsätzlich zeigt ja auch dieses Beispiel, dass wir einfach in der Kinderbildung, im institutionellen Kinderbildungsangebot einfach nur unglaublich viel Nachholbedarf haben in Österreich, auch wenn man europaweit schaut. Also mehr Krabbelstuben, mehr Kindergärten und die müssen einfach länger offen haben. Das wäre hier einfach auch der Schlüssel, wie man hier auch tatsächlich Abhilfe schaffen kann, also institutionelle Unterstützung. Und beim Familiennachzug ist es eine temporäre Aussetzung. Und was ich sehr bedauere, dass Österreich in den letzten Jahren nicht mehr gemacht hat, weil es wird ja dann oft eben als Argument herangezogen, die Planbarkeit und irgendwie, man möchte ja auch planen können, wer kommt, wann kommt und so weiter. Und es gibt eigentlich ganz kluge Programme, unter anderem von UNHCR, Resettlement-Programme, wo man wirklich auch Familien, Frauen einerseits sichere Wege verschafft, um auch tatsächlich dann eben einen neuen Lebensmittelpunkt zu finden. Das ist planbar, das ist nicht gefährlich für die Personen und hat man vor allem auch da einen besseren Schutz für Frauen und auch Kinder. Und ich glaube, es muss einfach perspektivisch möglich sein oder muss wieder in den Vordergrund gestellt werden, dass man eben auch bei solchen Resettlement-Programmen aus Österreich aktiv teilnimmt.
Ich würde gerne auf deinen letzten Punkt zurückkommen. Also gesagt, dass es braucht mehr institutionelle Kinderbetreuung, mehr Krabbelstuben, mehr Kindergartenplätze und so weiter. Es braucht aber auch mehr beteiligende Väter.
Definitiv.
Also es gibt ja in feministischen Kontexten schon ganz lange diesen Slogan, das Private ist politisch. Und ein Thema, auf das ich in meiner feministischen Arbeit auch immer wieder zurückkomme, ist so dieses Faktum, dass der Dreh- und Angelpunkt von ganz viel Ungleichheit und ganz viel Ungleichberechtigung die Art ist, wie ganz oft heterosexuelle Beziehungen organisiert sind, nämlich dass die unbezahlte Arbeit fast ausschließlich auf den Schultern von Frauen lastet. Also der Mental Load, die Beziehungsarbeit, die Haushaltsarbeit, die Kinderbetreuung, die Pflege kranker und alter Angehöriger und so weiter und so fort, kennen wir alles. Und Linda Hirschman hat dazu ja auch mal den Satz gesagt, die wahre gläserne Decke befindet sich zu Hause, weil selbst Frauen, die oft sehr gut ausgebildet sind, Frauen studieren ja mittlerweile besser und schneller als ihre männlichen Kollegen, verschwinden die danach sozusagen zu Hause in der Kinderbetreuung und in der Betreuung, also ich sage es jetzt bewusst so polemisch, in der Betreuung ihrer Ehemänner. Ja. Und die Frage ist, was kann da die Politik tun? Kann sie was tun? Kann sie sich einmischen und soll sie?
Also ich finde, das Private ist politisch, ist ganz ein wichtiger Grundsatz, den ich so auch doppelt und dreifach unterschreiben und unterstreichen würde, weil würde man diesen Grundsatz nicht anwenden auf politische Arbeit, dann wären wir zum Beispiel bei Gewalt im häuslichen Kontext auch blind. Und gerade hier auch zum Beispiel das Wegweisungsrecht, unabhängig von wer mietet die Wohnung, wem gehört das Haus, hat eben genau diesen Grundsatz auch verfolgt, das Private ist politisch, weil man muss politisch dahinschauen. Und meiner Meinung nach ist das, so wie du auch angesprochen hast, natürlich auch bei der Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit so. Und wenn man sich jene Länder anschaut, die hier auch eine bessere Aufteilung haben, zum Beispiel in der Zeitverwendungsstudie kann man solche Zahlen, Daten, Fakten auch nachlesen, dann haben die eine verpflichtende Aufteilung von Karenzzeiten. In Island beispielsweise, aber auch in anderen skandinavischen Ländern. Und ich glaube, perspektivisch muss man auf jeden Fall auch dorthin, dass man in Österreich auch Karenzzeiten verpflichtend zwischen beiden Elternteilen aufteilt. Ein Schritt in die richtige Richtung war hier auf europapolitischer Ebene schon die Work-Life-Balance-Richtlinie, wo man versucht hat, so einen ersten Ansatzpunkt auch zu schaffen, dass sich Karenzzeiten eben aufgeteilt werden. Aber ich glaube, wie gesagt, dass das tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt wäre, der, muss ich auch in aller Offenheit sagen, nicht im Regierungsprogramm steht, weil andere Parteien, andere Fraktionen haben hier natürlich auch eine gewisse Skepsis und sagen eben genau, nein, in das private Familienleben darf man sich nicht einmischen. Meine Meinung ist, ich glaube, man muss hinschauen und Politik hat einfach auch den klaren Auftrag, Rahmenbedingungen zu schaffen und das wäre zum Beispiel eben auch die verpflichtende Aufteilung von Karenzzeiten.
Du hast schon die EU-Ebene angesprochen und ich springe da jetzt ein bisschen in meinen Fragen, weil eine Sache, die ich mit dir auch noch besprechen wollte, das ist auch etwas, was auf EU-Ebene schon zweimal diskutiert wurde und es ist in feministischen Kreisen ein sehr umkämpftes Thema, nämlich das Thema Prostitution bzw. Sexarbeit. Da standen sich in den letzten Jahrzehnten ja zwei Lager sehr unversöhnlich gegenüber und im EU-Parlament gab es jetzt bereits zwei Abstimmungen eigentlich, die sich pro nordisches Modell ausgesprochen haben, also für ein Sexkaufverbot tatsächlich. Zuletzt im September 23, als die Sozialdemokratin Maria Neuchel da einen Bericht ausarbeiten ließ und dann wurde eben pro nordisches Modell oder Empfehlung vom EU-Parlament ausgesprochen, dass die Länder der EU das nordische Modell umsetzen sollten. Die EU-Parlamentarierin und Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Evelyn Regner, hat sich auch sehr klar dafür ausgesprochen. Die österreichische Sozialdemokratie ist da sehr gespalten zu dem Thema, wie ich den Eindruck habe. Und da wollte ich dich fragen, wie deine Haltung dazu ist. Und ist irgendwas in diese Richtung geplant in Österreich? Hat die österreichische Regierung vor, diese Empfehlung der EU, weil es ist ja nicht keine verpflichtende Regelung, sondern es ist eine Empfehlung, dem nachzukommen?
Es ist ein sehr diffiziles Thema und ja, es gibt absolut zwei Denkschulen. Die Resolution eben im Europaparlament habe ich auch zur Kenntnis genommen, wir haben bei den SPÖ-Frauen keine Beschlusslage für das nordische Modell. Es hat in der Vergangenheit bei Konferenzen dafür keine Mehrheit gegeben und dieser Beschlusslage fühle, oder Nicht-Beschlusslage in dem Fall, fühle ich mich auch verpflichtet. Wir haben bei uns im Ministerium auch eine Arbeitsgruppe sexuelle Dienstleistungen, wo von Beratungsstellen über auch teilweise andere Organisationen bis hin zur Polizei auch alle an einem Tisch sitzen und sie regelmäßig auch über das Thema austauschen, berichten von aktuellen Problemlagen etc. Und im Rahmen dieser Arbeitsgruppe wurde auch ausgewertet eine Befragung durch die Beratungsstellen, Fragebögen von den Sexarbeiterinnen, was sie so als die wichtigsten Problemstellungen angegeben haben. Und da war nicht Gewalt das erste Thema, wie man oftmals vermuten möchte, sondern steuerliche Fragen, dienstrechtliche Fragen, diese Dinge. Und wir haben auch, oder es wurde auch im Rahmen dieser Arbeitsgruppe diskutiert, welche Erkenntnisse man aus der Corona-Zeit ziehen kann, weil da hat es ein temporäres Sexkaufverbot auch in Österreich gegeben, ein Berufsverbot. Und die Erkenntnis war, dass in dieser Zeit, wo dieses Verbot gegeben hat, dass durch das Verschwinden im Öffentlichen die Gewaltzahlen tatsächlich gestiegen sind und dass vor allem auch die Illegalität ein großes Thema war. Und mir ist vollkommen bewusst, dass das nordische Modell versucht, die Frauen, sind vorwiegend Frauen, zu schützen und den Käufer, den Mann, zu bestrafen. Aber in der Realität funktioniert es leider tatsächlich oft nicht so, sondern es sind trotzdem die Frauen, die in der Illegalität landen, die keinen Schutz haben, die vielfach dann eben auch Angst haben, wenn sie illegal tätig sind und ihnen tatsächlich etwas angetan wird, dass sie sie an offizielle Stellen auch wenden. Und deswegen ist mir der Schutz von Frauen sehr wichtig. Und ich glaube, dass das aber im Rahmen der Legalität trotzdem stattfinden muss, damit man trotzdem eben alle möglichen Anlaufstellen auch hat, auch Ausstiegsprogramme, natürlich, ganz klar, dass man hier eben auch die Frauen bestmöglich schützt. Also das nordische Modell hat von der Motivation, die dahinter steckt, glaube ich, einen absolut richtigen und guten Ansatz, nämlich Frauen zu schützen, aber in der Effektivität wirkt es nicht so, wie die dahinterliegende Motivation eigentlich ausgestaltet ist. Und sehr spannend finde ich auch, dass Norwegen zum Beispiel gerade auch diskutiert oder in den letzten Jahren diskutiert hat, eben dieses nordische Modell abzuschaffen und hier auch legale, sichtbare Modelle auch zu schaffen, weil sie einfach sehen, es funktioniert vielfach nicht. Was aber nicht heißt, dass wir nicht gegen Menschenhandel aktiv werden. Also das Frauenministerium ist zum Beispiel auch Teil der Taskforce Menschenhandel, die sich aber mit Menschenhandel gesamt und natürlich auch mit Frauenhandel beschäftigt. Aber wie gesagt, bei insbesondere dem Thema Prostitution bzw. Sexarbeit stütze ich mich sehr auf die Zahlen, Daten, Fakten dieser Arbeitsgruppe und der Expertise, die dort auch wirklich regelmäßig eingebracht wird.
Aber kann man wirklich die Erfahrung aus der Corona-Zeit vergleichen mit dem nordischen Modell? Weil da gab es, also während der Corona-Zeit gab es ja tatsächlich ein Berufsverbot. Ne? Und die Idee hinter dem nordischen Modell ist ja tatsächlich eine vollständige Legalisierung des Angebots. Also es wäre Prostitution vollständig legalisiert, sogar noch in einem größeren Ausmaß, als das jetzt der Fall ist. Und nur das Sexkauf wird verboten. Das ist was ganz anderes.
Ja, aber wie gesagt, da handelt ich mir einfach mit den Argumenten der Realität vor. Und wie gesagt, in der Arbeitsgruppe ist einfach das dezidiert besprochen worden. Es gibt ja auch teilweise zum Beispiel Bundesländer, wo es de facto kein offizielles Bordell gibt, aber in der Illegalität ganz viel passiert. Und das ist halt einfach ein Problem. Oder halt im Dunkeln passiert, sagen wir so, das ist vielleicht korrekter. Und dieses, es findet was im Dunkeln statt, es findet etwas nicht offiziell statt, macht halt einfach ganz, ganz viel unsicher und birgt einfach ganz, ganz viel Gefahren. Und das ist einfach die Erkenntnis aus dieser Arbeitsgruppe. Und ja, ich glaube, dass zumindest dieser Teilausschnitt von Corona, auch wenn das kein ganzes Jahr war, wo man halt irgendwie Daten erfasst hat, sondern nur ein gewisser Zeitraum, aber dass das trotzdem bis zu einem gewissen Grad anwendbar ist, weil da in Wahrheit nur Corona dazu geführt hat, dass halt diese Ausübung von Sexarbeit in Wahrheit verboten war für diese Zeit.
Die Ausübung, aber eben nicht der Kauf. Also das ist ja was anderes.
Ja,
ist
ja ein Unterschied, ob aber der Kauf verboten in den ist, Ländern, wo das nordische Modell halt einfach auch eingeführt worden ist, funktioniert es einfach leider oftmals nicht so, dass der Käufer bestraft wird, sondern die, die diese Leistung anbieten, fühlen sich halt trotzdem kriminalisiert, trauen sich halt nirgendwo zu offiziellen Stellen geben, wenn sie Gewalt und so weiter erfahren. Das ist eigentlich das Problem. Also die, die man schützen möchte, die haben dann einfach große Angst oder halt irgendwie auch die Sorge, dass ihnen trotzdem dann nicht geglaubt wird, dass es irgendwie schwierig ist für sie. Und ich glaube, das ist einfach der Dreh- und Angelpunkt. Dass die, die man schützen möchte, halt trotzdem nicht zu diesem Schutz kommen. Auch in den Ländern nicht, wo das nordische Modell vorherrscht.
Eine Sache, in der Österreich sehr im traurigen Spitzenfeld ist, ist die Zahl der Femizide. Mhm. Und da ist natürlich auch die große Frage, also die Femizide sind ja nur die oberste Spitze des Eisberges, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht. Männliche Gewalt gegen Frauen ist in Österreich ein alltägliches Problem leider. Und sie sogar am Steigen. Was sind denn da die geplanten Maßnahmen gegen diesen Umstand?
Die Zahl der Femizide ist in Österreich leider wirklich dramatisch oder generell die Gewaltzahlen, weil die Femizide eben ja die Spitze des Eisbergs sind. Wir haben hier relativ schnell auch gestartet mit der Einführung eines nationalen Aktionsplans gegen Gewalt an Frauen beziehungsweise mit der Erstellung. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil das ist jetzt keine nur sozialdemokratische Idee, sondern das ist einfach eine Empfehlung von GREVIO, also dem Gremium, das die Istanbul-Konvention, der ja Österreich auch beigetreten ist, monitort. Das ist eine Empfehlung des Rechnungshofs auch gewesen, dass man hier eine bessere Zusammenschau auch der Taten und Maßnahmen im Gewaltschutz machen muss und deshalb dieser nationale Aktionsplan auch mit sich bringen. Wir haben da unterschiedliche Arbeitsgruppen, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigen, eben einerseits Gewalt im häuslichen Kontext, aber natürlich darf man auch digitale Gewalt heutzutage nicht vergessen, auch Gewalt im gesundheitlichen Kontext, also wirklich verschiedene Aspekte. Und mit diesem nationalen Aktionsplan, das sollte kein Arbeitskreis sein, der jetzt unendlich lange stattfindet, wollen wir mit Ende des Jahres schon wirklich einen konkreten Plan auch vorlegen, wo wir weiter Gewalt gegen Frauen zurückdrängen wollen.
Bei mir haben immer auch meine Steady-SupporterInnen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und Lia Luna hat im Zusammenhang mit dem Thema Femizide gefragt, ob ihr euch als Bundesregierung oder ob du dir vorstellen kannst, ähnlich wie in Spanien, auch frühkindliche Bildung zu dem Thema einzuführen.
Frühkindliche Bildung?
Frühkindliche Bildung zum Thema Gewalt und Femizide und so weiter.
Naja, grundsätzlich ist, glaube ich, sind die Bildungseinrichtungen da ganz ein wichtiger Schlüssel. Und der Bildungsminister ist auch da wirklich total committed. Also wir haben auch eine Arbeitsgruppe vom Kindergarten bis zur Hochschule, haben wir es genannt, weil du insbesondere auch was Konfliktprävention, Gewaltprävention betrifft, also das Problem auch tatsächlich an der Wurzel packen, da haben die Bildungseinrichtungen natürlich einen ganz wichtigen Hebel. Also da auch schon früh anzusetzen, wird unbedingt wichtig sein, auch im Rahmen dieses nationalen Aktionsplans.
Das Regierungsprogramm enthält ja sehr viel Vages, also sehr viel Überschriften, sehr wenig Konkretes, finde ich. Und eine dieser sehr allgemein gehaltenen Formulierungen fand ich aber sehr spannend. Und zwar war das die Formulierung oder die Ankündigung, dass geplant ist, das Sexualstrafrecht zu evaluieren, mit dem Ziel, bestehende Lücken zu schließen und es zu verschärfen. Was ist denn damit konkret gemeint?
Ja, auch hier, also wir haben vorher von Feminismus gesprochen. Ich bin sehr froh, dass ich nicht die einzige Feministin in dieser Bundesregierung bin, sondern mit Anna Sporer auch eine wirklich großartige Justizministerin auch mit im Team weiß. Da werden wir uns natürlich anschauen, ob einerseits das Thema Strafausmaß, es wird immer sehr schnell und sehr oft davon gesprochen, müssen die Strafen härter sein, müssen die Strafen raufgesetzt werden. Aber ich glaube, es geht nicht nur um das, sondern mit diesem Passus kann man sich durchaus auch annähern, Diskussionen, die in anderen Ländern stattfinden, dass man Paradigmenwechsel einleitet, dass man trotzdem schaut, wie wären in Österreich auch rechtliche Möglichkeiten, um zum Beispiel nur ein Ja heißt Ja umzusetzen. Also da wollen wir wirklich auch schauen, wie kann man im Sexualstrafrecht einfach hier auch noch eine stärkere feministische Perspektive einbringen.
Das wäre eigentlich genau der Punkt, auf den ich zu sprechen kommen wollte, weil Feministinnen ja schon lange ein konsensbasiertes Strafrecht fordern, also eben nach dem Ja heißt Ja, heißt Ja-Prinzip. Österreich ist ja da einigen anderen, nicht allen, aber einigen anderen EU-Ländern hinterher. Hierzulande gilt immer noch das Nein heißt Nein-Prinzip. Also Betroffene müssen sozusagen den sexuellen Akt klar ablehnen, damit das als Vergewaltigung gewertet wird. Da war eben meine Frage, hat, und es wird eben schon ganz lange gefordert, und das ist leider vor der EU ja gescheitert, also dieses Anliegen, dass man Vergewaltigung EU-weit einheitlich definiert und die Ja heißt Ja-Richtlinie oder ein konsensbasiertes Strafrecht hier umsetzt. Und da wollte ich dich fragen, was konkret geplant ist, um Österreich in diese Richtung zu bewegen, oder ist das geplant?
Also wir wollen da auf jeden Fall schauen, ob wir in diese Richtung auch was zusammenbringen. Also ich glaube, da muss man auf jeden Fall dranbleiben, auch EU-weit. Also nur weil einmal eben ein Vorhaben gescheitert ist, glaube ich, ist es trotzdem wichtig, das auch auf europapolitischer Ebene weiter voranzutreiben. Und es gibt ja auch durchaus sozusagen Frauenministerinnen-Treffen, nennt sie Ratssitzungen, formeller Rat, informeller Rat, wie auch immer. Und da kann man dieses Thema auch einbringen. Und das möchte ich europaweit auf jeden Fall machen, dass man hier schaut, vielleicht gibt es doch noch irgendwelche Bündnisse, die man aktivieren kann, um europaweit auch nur Ja heißt Ja voranzubringen. Einige Länder sind da eben schon vorgeprescht. Aber auch in Österreich, glaube ich, muss das auf jeden Fall ein Ziel sein, dass wir hier von Nein heißt Nein uns einfach einmal in eine modernere Richtung auch entwickeln.
Du unterstützt ja auch die Kampagne aus Prinzip. Also das ist eine Kampagne, die fordert, dass Abtreibung in Österreich aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wird. Da ist es ja leider, da ist sie, die Abtreibung, also der Schwangerschaftsabbruch, ja leider immer noch. Und die Kampagne fordert außerdem, dass Abtreibungen im Wohnort nah und auch kostenfrei durchgeführt werden sollen. Warum findet sich denn im Regierungsprogramm nichts zu dem Thema? Das habe ich sehr vermisst. Also weder ist dort gefordert, Abtreibung wirklich zu legalisieren, noch dass es eine Kassenleistung wird. Warum ist da nichts?
Ein Wunderpunkt. Ja. Also meine persönliche Meinung diesbezüglich werde ich auch nie ändern. Vor 50 Jahren ist die Fristenregelung eingeführt worden und ich glaube, es war ein unglaublicher Erfolg. Und das haben Sie ja auch in der Entstehungsgeschichte der Fristenregelung schon Widerstände gezeigt. Also es war damals eine quasi absolute Mehrheit der SPÖ im Nationalrat, aber nicht im Bundesrat. Und nach quasi dem ersten Beschluss im Nationalrat, hat der Bundesrat ein Veto eingelegt und es hat einen Beharrungsbeschluss, so genannt, im Nationalrat gebraucht. Also der Nationalrat hat zweimal darüber abstimmen müssen, weil die Mehrheit im Bundesrat nicht da war. Und trotzdem, wie gesagt, hat man das auch wirklich geschafft und es war ein unglaublicher Meilenstein auch im Bereich der körperlichen Selbstbestimmung von Frauen in Österreich. Und meiner Meinung nach müsste man 50 Jahre danach einfach so weit sein, dass man auch hier darüber spricht, wie kann ein noch weiterer Weg in der Zukunft ausschauen. Und da ist für mich ganz klar, körperliche Selbstbestimmung heißt Schwangerschaftsabbruch legal, wohnortnah, kostenfrei. Ich muss aber auch zur Kenntnis nehmen, dass es einerseits parlamentarisch, aber auch eben in der Regierung Parteien gibt, die das nicht wollen und die da einfach eine andere Perspektive dazu haben. Und ja, wir haben hier leider eben keine Einigung im Regierungsprogramm erzielen können, aber meine persönliche Meinung wird sie nie ändern. Und ich werde für dieses Thema auch die Werbetrommel rühren, so lange bis, und das ist etwas, was viele Themen, die wir schon angesprochen haben, betrifft, so lange, bis frauenpolitische Themen wahlentscheidend werden. Weil das sind sie aktuell nicht. Wir sehen einfach, dass viele Wahlentscheidungen nicht dahingehend gefällt werden, welche Partei wähle ich und wie stehen sie frauenpolitisch. Und das ist, glaube ich, einfach das große Problem. Weil wenn man schauen würde, welche Parteien versuchen wirklich auch progressive, feministische Politik voranzutreiben, dann kristallisiert sich da eh ganz schnell raus, wer auf welcher Seite und welche Position vertritt. Aber wie gesagt, beim Schwangerschaftsabbruch ein Punkt, den wir schon im Regierungsprogramm auch verankert haben und ich glaube, das wird wichtig sein in den kommenden Jahren auch tatsächlich dann umzusetzen, sind zumindest die Schutzzonen vor Gesundheitseinrichtungen, die auch Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Warum ist das wichtig? Weil wir auf der anderen Seite schon sehen, dass Abtreibungsgegner, wenige Gegnerinnen, aggressiver werden, dass die einfach vor Spitälern in westlichen Bundesländern zum Beispiel Gesundheitspersonal bedrängen, Personen, Frauen bedrängen, die ins Spital reingehen, ohne dass sie wissen, was die Frau überhaupt vorhat. Und sowas kann nicht sein und mit den Schutzzonen, das gibt es im Wiener Landesgesetz beispielsweise schon, kann ich wegweisen und strafen. Und das brauchen wir bundesweit, weil es geht um die Sicherheit des Gesundheitspersonals und es geht um die Frauen, die, wenn die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen wollen, einfach in Ruhe gelassen werden müssen, egal von wem.
Aber es geht ja leider nicht nur um irgendwelche Leute, die vor den Abtreibungskliniken demonstrieren, das ist schon schlimm genug. Es geht ja auch darum, dass dieser antifeministische Backlash, wo immer auch die reproduktiven Freiheiten und Rechte von Frauen im Zentrum stehen, also im Zentrum des Angriffs stehen, dass der immer mehr fortschreitet, und zwar international. Und da ist meine Frage eben auch, wäre es nicht gerade jetzt wichtig, davor zu preschen? Also ich weiß schon, wenn es um dich gehen würde, wäre das schon, sozusagen wäre es wahrscheinlich schon legalisiert, nachdem was du jetzt gerade gesagt hast, aber ist nicht genau das Thema eigentlich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man eigentlich prioritär auch angehen müsste?
Absolut, wie gesagt, und da werde ich meine Meinung nicht ändern. Wir sehen es leider auch eben in Polen, wo die letzte Präsidentschaftswahl ja auch wieder gezeigt hat, dass es für die Koalition rund um Donald Tusk nochmal schwieriger wird, auch diese wirklich große Ankündigung, den Schwangerschaftsabbruch einfach auch wieder möglich zu machen in Polen, dass da einfach wieder Steine in den Weg gelegt werden. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu reden und diese Forderungen zu trommeln, damit wir hier eben keine Rückschritte machen. Weil besonders spannend finde ich vor allem jene Länder, die sagen, der Markt regelt alles. Stichwort Argentinien, die wollen gar nichts regeln, außer die Frauenkörper. Und deswegen ist es unglaublich zentral, immer über den Schwangerschaftsabbruch zu reden, diese Forderungen einfach von denen nicht zu weichen und dafür halt hoffentlich auch mal andere parlamentarische Mehrheiten zu haben, damit wir die Legalisierung dann auch tatsächlich umsetzen können. Aber die haben wir einfach aktuell leider nicht.
Ein ganz anderes Thema, das ich auch unbedingt noch ansprechen wollte, ist das Thema Gender Pay Gap. Da ist ja Österreich mit seinen über 18% leider auch ganz vorne dabei. Nur Lettland hat noch einen höheren Gender Pay Gap aktuell. Was ist denn da deine konkrete Vision, was man als Frauenministerin dagegen unternehmen kann? Weil das ist ja eine Schere, die sich so langsam schließt, dass man das eigentlich nicht als Schließen bezeichnen kann.
Ja, also wir haben vorher schon über die bezahlte und unbezahlte Arbeit gesprochen. Ich glaube, da sind ganz wichtige Hebel, die man auch in Bewegung setzen könnte. Was geplant ist, ist auf jeden Fall die Lohntransparenz hier auch. Und das zeigt eigentlich, dass in der letzten Periode auf europapolitischer Ebene viel Gutes Frauenpolitisches auch weitergebracht worden ist. Da gibt es ja die Lohntransparenzrichtlinie, die wir auch umsetzen werden, weil ich glaube, schon über Gehälter offener zu sprechen, und in Österreich gibt es da sehr viel Geheimniskrämerei, in anderen Ländern, in Schweden kannst du die Steuererklärung de facto von allen Bürgerinnen und Bürgern anschauen. Diese Geheimniskrämerei ist immer zum Nachteil der Frauen. Und deswegen hier auch bei den Gehältern für mehr Transparenz zu sorgen, damit eben klar ist, die Qualifikationen bei den Frauen sind absolut da. Ja, sie sind stärker vertreten an Österreichs Hochschulen. Also es scheitert nicht an den Qualifikationen oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach nur eine pure Geschlechterdiskriminierung, die oftmals stattfindet. Das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt, und zeigen ja auch internationale Beispiele, dass so Lohntransparenz echt wirken kann. Vor allem, wenn man nicht nur mit positiven Anreizen zu dem kommt, wohin man will, dass man irgendwann einmal die Rute ins Fenster stellt und auch wirklich straft, wenn es ungerechtfertigte Unterbezahlung gibt.
Ein Themenbereich, der, wenn es um den Gender Pay Gap geht, nie angesprochen wird und der mir ein besonderes Anliegen ist, weil ich selbstständig bin, sind Selbstständige, Frauen, die selbstständig arbeiten. Und zwar deshalb, weil also die meisten Menschen, die selbstständig sind in Österreich, sind ja nicht irgendwie Großindustrielle, die Millionen verdienen, oder irgendwie Konzernchefs.
Sondern EPUs.
Sondern EinzelunternehmerInnen oder FreelancerInnen, ja, die oft ganz prekär leben auch und arbeiten. Und wir haben irgendwie kaum eine politische Vertretung einerseits. Andererseits trifft genau dieser Bereich der Gender Pay Gap ganz besonders hart. Also es wurden vor kurzem die Zahlen für 2024 veröffentlicht. Und selbstständige Männer in Österreich 2024 hatten ein mittleres, also das sind jetzt auch die dabei, die nicht Vollzeit selbstständig sind, sondern vielleicht auch nebenbei, haben ein mittleres Jahreseinkommen von 20.244 Euro brutto und selbstständige Frauen 7.579 Euro brutto Jahreseinkommen. Ja. Und das ergibt, also Frauen in der Selbstständigkeit verdienen nur 37,4% von dem, was Männer verdienen. Also es ist weniger als die Hälfte. Also der Gender Pay Gap in der Selbstständigkeit in Österreich beträgt 62,6%. Das ist eine enorme Zahl. Das liegt weit über den 18% bei den Angestellten. Und wir freien Autorinnen, Schriftstellerinnen, Speakerinnen, Journalistinnen, was auch immer, Musikerinnen, ja, haben auch oft dann noch in unseren Verträgen stehen, dass wir über Honorare nicht reden dürfen. Wenn man es dann doch tut, obwohl man nicht darf, erfährt man dann, dass der Kollege nebenan das Fünffache gekriegt hat vom eigenen Honorar. also ich habe da wirklich schon horrende Unterschiede auch selber erfahren, ja. Und das ist ein Thema, das nie besprochen wird im Kontext vom Gender Pay Gap. Und das wird immer relevanter, weil wir werden immer mehr. Es gibt immer mehr Leute, die selbstständig arbeiten. Und da ist eine Frage, wie die Politik denn beikommen kann. Oder ist das überhaupt im Schirm?
Das ist ganz ein wichtiger Aspekt, weil ich sage es ganz offen, das war mir auch in der wirklich Dramatik, also natürlich, dass EinzelunternehmerInnen ausschließlich kleines I besonders prekär leben und die größten finanziellen Herausforderungen haben, das war mir schon bewusst, aber auch diese Honorarschweigeklauseln, die dann auch wieder zum Nachteil der Frauen sind, so im Detail war es mir nicht bewusst. Also es ist ganz ein wichtiges Thema, dass man das natürlich auch noch stärker in den Fokus nimmt, nehme ich mir auch irgendwie so als To-Do von heute mit. Ich glaube, einerseits, was schon sehr wichtig ist, ist natürlich institutionelle Unterstützung, also egal, das betrifft alle Frauen, egal in welcher Lebensphase oder in welchem Anstellungsverhältnis oder Selbstständigkeit sie sich befinden. Institutionelle Unterstützung ist etwas, was ganz zentral wäre. Das beginnt natürlich bei Kinderbildungsangeboten, die ja auch ganztägig zur Verfügung stehen müssen. Wir wissen, dass Frauen natürlich auch im öffentlichen Verkehr vielfach unterwegs sind, weil sie vielfach darauf angewiesen sind. Also da ein entsprechendes Angebot zur Verfügung zu stellen, ich glaube, das sind so wichtige Dinge. Und darüber hinaus, es scheitert vielfach auch nicht an der Finanzbildung, dass Frauen nicht wissen würden, wie sie bilanzieren müssen. Oder ich glaube, das ist es nicht. Aber was man eben schon eben auch schauen kann, ist offenbar da auch Transparenz mit reinzubringen. Dass Frauen, Fair Pay ist ein Thema in Kunst und Kultur, Fair Pay ist ein Thema im Sport, offensichtlich auch in der Selbstständigkeit.
Also das Signifikanteste, was mir bis jetzt passiert ist, ist, dass ich für einen Vortrag 500 Euro angeboten bekommen habe und dann habe ich erfahren, dass ein Kollege 7000 angeboten gekriegt hat. Also das war der signifikanteste Unterschied, der mir untergekommen ist. Aber dass es riesige Unterschiede gibt, ist fast immer der Fall. Ja.
Das ist wirklich eklatant unfair.
Wir müssen zum Schluss kommen. Die Regierung ist, wenn alles gut geht, 5 Jahre im Amt. Wenn du dir jetzt vorstellst, es ist 2030 und wir sitzen hier, was hat sich in Österreich für Frauen verändert, wenn du erfolgreich warst als Frauenministerin? Wie ist die Situation anders? Wie ist sie besser? Was hast du erreicht, wenn du erreicht hast, was du erreichen wolltest?
Ui, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, was ich mir nach dieser Legislaturperiode wünsche, und das hängt nicht nur von mir ab, sondern ich glaube vom ganzen Regierungsteam, ist, dass es Frauen einfach wieder besser geht und dass man in einigen Themenbereichen vielleicht ein bisschen Linderung von Problemstellungen, die es jetzt gibt, erledigen hat können, dass man ein bisschen eine Last von den Schultern genommen hat für die Frauen. Ich glaube, das klingt zwar ein bisschen meta, aber ich glaube, wenn man das so ein bisschen schafft, dass man hier auch einfach sagt, wir nehmen dir ein Stück von deinem schweren Rucksack ab, indem wir eben finanziell schauen, dass es dir besser geht, dass eben infrastrukturell es dir besser geht, dass man einfach schaut, dass die Diskriminierung abgebaut wird. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dann wird es ein guter Weg sein. Und ich bin eben sehr froh, dass ich diesen Weg nicht alleine gehen muss, sondern ganz, ganz viele Kolleginnen habe, die selber auch Feministinnen sind und die dann mit mir gemeinsam dafür streiten, vor allem auch.
Meine letzte Frage heute ist, was kannst du jungen, also du bist selber noch eine sehr junge Frau und hast eine beeindruckende politische Karriere schon hingelegt. Wir haben heute gehört, vielleicht wirst du auch noch Bundespräsidentin.
Nein, das wollte ich doch nicht sagen, es war nur ein Zahlenwitz.
Jetzt ist es on tape. Was kannst du jungen Frauen raten, die in die Politik gehen möchten? Fragezeichen und dann noch die zweite Frage dran, würdest du ihnen das überhaupt raten oder würdest du ihnen abraten davon?
Ich würde unbedingt Frauen sagen, dass sie in die Politik gehen müssen, weil wir viel zu wenig Frauen in der Politik haben. Und wenn man davon spricht, dass man irgendwie auch Gleichberechtigung haben will, dann geht es natürlich um alle verschiedenen Ebenen, alle verschiedenen Branchen und es geht auch um die Politik. Also von dem her, egal ob es die Gemeinde ist, das Land, der Bund, wo auch immer, wir brauchen ganz, ganz, ganz viel Frauen in der Politik, damit wir auch repräsentativ unsere Gesellschaft da irgendwo widerspiegeln. Also ich würde es jeder Frau raten, bitte unbedingt politisch engagieren, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz dringend notwendig. Und ich würde allen Frauen mitgeben, dass es ganz wichtig ist, Banden zu bilden. Weil natürlich insbesondere in der Politik, es ist nicht immer alles lustig, es ist manchmal echt anstrengend und ja, es ist manchmal fast ermüdend. Man darf aber trotzdem nie die Leidenschaft und das Engagement verlieren. Das ist ganz wichtig und es geht einfach leichter, wenn man auch Kolleginnen hat, wenn man auch wirklich andere Frauen hat in der Politik, mit denen man sich gut austauschen kann, vielleicht einmal auskotzen kann, wo man sich aber einfach auch wieder Kraft holt und wo man sich vor allem auch in Sitzungen gegenseitig unterstützt. Dass wenn eine Kollegin was sagt, dass man darauf repliziert und sie unterstützt. Also diese Mechanismen, die müssen einfach zur Selbstverständlichkeit werden. Und das, glaube ich, würde ich Frauen in der Politik mitgeben, dass man eben diese Bündnisse ganz dringend braucht, knüpfen muss, weil sie unglaublich viel Energie geben und ganz viel Kraft geben, die man in diesem Geschäft unbedingt braucht.
Ja, ich glaube, Bandenbilden ist in allen Bereichen für alle Frauen überall ein gutes Schlusswort.
Ja. Vielleicht ein Punkt, ja. Nur, wenn ich den ganz kurz sagen darf. Das ist ganz wichtig und vor allem, ich glaube, was wir auch in den kommenden Jahren frauenpolitisch wieder schaffen müssen, weil es auch vor ein, zwei Tagen, vor einer Woche so Debatten gegeben hat, auch zu Buchbeiträgen und so weiter. Ich glaube, wir müssen uns frauenpolitisch darauf konzentrieren, bei aller Unterschiedlichkeit in den Ansichten teilweise, dass wir aber ganz, ganz viel auch gemeinsam haben, als gemeinsamen Sockel, nämlich Ungleichheiten zu beseitigen, Chancengerechtigkeit zu schaffen und vor allem in so unglaublich wesentlichen Themen wie der Arbeitswelt, wie im Gewaltschutz. Alle diese Dinge sind eigentlich frauenpolitisch für ganz, ganz viele Frauen unstrittig. Und wenn wir uns auf diese Sachen konzentrieren und da eben wieder Banden besser knüpfen und solidarisch sein, frauenpolitisch solidarisch, ich glaube, dann können wir wirklich eine kritische Masse auch in der Zukunft schaffen für eben genau diese Themen. Das ist, glaube ich, wichtig.
Vielen lieben Dank. Meine Kollegen werden schon nervös. Und deshalb danke Eva-Maria, dass du dir Zeit genommen
danke.
Hast heute.
Danke, vielen Dank.
War wirklich danke super. An euch fürs Kommen.
Vielen lieben Dank an die Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner für das Gespräch. Danke an Missing Link für die Einladung zur Podcast-Nacht. Danke an alle, die live vor Ort waren und danke an euch fürs Zuhören. Große Töchter könnt ihr überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt und das gratis. Ihr könnt den Podcast aber auch auf Steady und Apple Podcasts unterstützen und wenn ihr unterstützen wollt, ohne Geld dafür auszugeben, könnt ihr Große Töchter mit 5 Sternen bewerten, den Podcast mit Freundinnen und Freunden teilen und Menschen, die ihr mögt, den Podcast empfehlen. Und wenn ihr den Podcast nicht mögt, dann empfehlt ihn Menschen, die ihr nicht mögt, dann haben wir alle was davon. Wenn ihr Große Töchter etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das am besten an großetöchterpodcast@gmail.com. Ihr findet den Podcast außerdem auf Instagram @großetöchterpod und mich findet ihr als @FrauFrasel auf wirklich mittlerweile so gut wie jeder Social Media Plattform. Große Töchter geht jetzt in eine kleine Hitzepause und in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich einerseits die alten Folgen Große Töchter nachhören, die ihr noch nicht gehört habt. Ihr könnt aber auch meinen Videopodcast komplett verpasst schauen. Das ist ein bisschen witzigeres Material. Den mache ich gemeinsam mit meinem Freund Michael Neulinger und er ist auf YouTube und Spotify zur Verfügung. Und natürlich könnt ihr auch als Strandlektüre mein neues Buch Entromantisiert euch lesen. Also es gibt sehr, sehr viel Content, den ihr konsumieren könnt. Ihr könnt aber auch beim Missing Link reinschauen, alle anderen Podcasts hören, die es dort im Angebot gibt. Das ist auch eine super Idee. Und ja, wir hören einander wieder, wenn es ein bisschen weniger heiß ist. Und bis dahin. Nicht kleinkriegen lassen.